Bevor ich beginne, wir werden gleich nach der Predigt verschwinden. Ich möchte euch bitten, dass ihr uns entschuldigt, weil wir auf dem Weg sind zu unserer Mutter nach Darmstadt. Wir machen spontan dort einen Besuch. Das geht ihr nicht ganz so gut, aber wir denken, dass das sich alles wieder gut einrenken wird. Nur deswegen haben wir heute nicht so viel Zeit und wollen die Zeit gleich nutzen. Also entschuldigt uns bitte beim Potluck. Aber wir lassen trotzdem was hier. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Predigttext aufschlagen, den finden wir in 2. Korinther 12. 2. Korinther 12. Und da lese ich von Vers 7 bis 10. Der Joshua möchte gerne mitpredigen. Zweiter Korinther 12, Vers 7. Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen, also hier spricht der Apostel Paulus, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen, die er bekommen hat von Gott, nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was ist das Geheimnis geistlicher Kraft? Der Paulus, den wir gerade gelesen haben, seine Worte, der war ja ein absolut bemerkenswerter, ein außergewöhnlicher Mann. Er unternimmt drei Missionsreisen, sogar eine vierte dann nach Rom, durch weite Teile des Mittelmeerraumes. Er gründet eine Vielzahl neuer Gemeinden. Er trotzt Gefahren, Einsamkeit, Entbehrung, Steinigung, Schiffbruch, wird gegeißelt und ständig verfolgt. Neben seiner pausenlosen evangelistischen Tätigkeit arbeitet er teilweise sogar noch in seinem Handwerk als Zeltmacher, um sich und seine Mitarbeitern den Unterhalt zu verdienen. Von den 21 Briefen im Neuen Testament kommen 14, also zwei Drittel, aus der Feder von Paulus. Bemerkenswert. Was war das Geheimnis seines Erfolgs? Paulus sagt, es ist seine Schwachheit. Ist das nicht rätselhaft? 2. Korinther 10, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, sagt er, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wäre das nicht schön, wenn jeder von uns dieselbe Kraftquelle anzapfen könnte, die der Paulus damals zur Verfügung hatte, die ihn zu seinem unermüdlichen Einsatz befähigt hat? Ich glaube, wir können es, wenn wir sein Geheimnis verstehen, was er in diesem Satz zum Ausdruck bringt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und deswegen möchte ich diesen Abschnitt gerne mit euch genauer studieren. Gehen wir nochmal in den Vers 7. Dort finden wir den ersten Punkt, ein Dorn im Fleisch. Er sagt dort, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe. Also Paulus hat ja das finden wir in anderen Teilen des Neuen Testaments, er hat ja Visionen gehabt, er ist in den dritten Himmel entrückt worden. Er sagt, er hat das Evangelium gar nicht von Menschen gelernt, sondern von Christus persönlich. Und deswegen sagt er, wegen der außerordentlichen Offenbarung, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus spricht von einem Dorn im Fleisch. Wie könnte man das heute sagen? Wie würdet ihr das verstehen?
Eigentlich steht Pfahl im Fleisch.
Ein Pfahl. Ein Gebrechen, genau. Oder vielleicht würde man sagen, eine Behinderung, ein Handicap, ja, ein Leiden. In seinem Brief an die Galater, da beschreibt der Paulus das auch ein bisschen genauer. Galater 4, Vers 13. Ihr wisst aber, dass ich in Schwachheit des Fleisches, sagt er, das ist wieder die Schwachheit, zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Vers 15, was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass wenn möglich ihr eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Habt ihr den Vers schon mal gelesen und euch gefragt, was spricht der Paulus da? Warum die Augen ausreißen? Warum wollten sie ihm ihre Augen geben? Offensichtlich, weil er sie hätte gebrauchen können. Ellen White schreibt im Bibelkommentar, Band 6, Seite 1107, Paulus hatte ein körperliches Leiden, er konnte schlecht sehen. Das war sein Dorn im Fleisch, der Punkt 1. Er hatte ein Augenleiden und das hat ihn behindert. Punkt 2. Was macht Paulus mit dem Problem? Er bringt es vor Gott und er bittet dreimal um Heilung. Vers 8. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, dieses Leiden oder dieser Engel Satans, wie er es beschreibt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Motive, warum jemand von einer Krankheit frei werden möchte. Der naheliegendste ist, dass niemand von uns gerne leidet. Aber hinter der Bitte von Paulus stand sogar noch eine edlere Absicht. Ellen White schreibt auch über eine Zeit in Paulus' Leben, als er sich gerade ganz große Sorgen machte, und zwar um die Gemeinde in Korinth, an die er hier auch geschrieben hat, was wir gelesen haben. Sie sagt Folgendes, und das lesen wir in dem Buch Sketches from the Life of Paul, also aus dem Leben von Paulus, Abrisse, Seite 174 und 75. Und sie beschreibt diese Situation. Tiefe Traurigkeit lag noch immer auf Paulus Herz und Sinn wegen seiner Ängste um die Gemeinde in Korinth. In Philippi begann er seinen zweiten Brief an die Korinther, denn sie lagen wie eine schwere Last auf seiner Seele. Und aus diesem Brief kommt unser Predigttext. Der Grund für die innere Bedrücktheit des Apostels waren jedoch vor allem körperliche Gebrechen, die ihn sehr unruhig machten, wenn er nicht gerade aktiv seinen Dienst verfolgte. Doch sobald er für die Rettung von Seelen arbeitete, wuchs er über seine körperliche Schwäche hinaus. Also es hat ihm selbst geholfen, sein Dienst. Jetzt folgender Satz. Die Krankheit, unter der er litt, erschien ihm ein furchtbares Hindernis in seinem großen Werk zu sein. Und mehrmals flehte er den Herrn um Linderung an. Gott sah es nicht als gut an, diese Bitten zu erhören, gab ihm aber die Zusicherung, dass Gottes Gnade für ihn ausreichend sein würde. Also der Paulus war bedrückt. Warum? Er hatte ein Augenleiden und er dachte, ich könnte doch viel mehr für Gott tun, wenn ich nicht dieses Problem hätte. Das behindert mich doch, das hält mich auf. Und das muss doch auch in Gottes Sinn dann sein, mich davon freizumachen, oder? Dieses Augenleiden, das kam ihm wie ein Fluch vor. Also er hat nicht einfach für sich selbst gebetet, sondern er hat an seine Arbeit gedacht und an die Menschen. Und er dachte, wenn ich das nicht mehr habe, kann ich doch meine Arbeit viel besser tun. Es war so eine selbstlose Motivation auch hinter seiner Bitte. Warum hat Gott die Bitte trotzdem nicht erhört? Vers 7. damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe. Und am Ende des Verses, damit ich mich nicht überhebe. Gott erhört unsere Gebete immer. Nein, Entschuldigung, Gott hört unsere Gebete immer. Feiner kleiner Unterschied. Gott hört unsere Gebete immer, aber wenn er sie manchmal nicht erhört, dann hat es immer einen guten Grund. Bei Paulus war der Grund, Zitat, damit ich mich nicht überhebe. Was ist der Grund für deine unerhörten Gebete? Vielleicht weißt du es gar nicht, aber eines können wir mit Sicherheit wissen. Gott handelt immer aus Liebe zu uns. Der Herr wollte keinen Paulus, der eine unglaubliche Bekehrung erlebt. Ja? Er begegnet Jesus in einem hellen Licht aus dem Himmel. Dann reist er tausende von Kilometern, gründet zig Gemeinden, schreibt ein Viertel des Neuen Testamentes, wird entrückt in den dritten Himmel, hat Visionen und am Ende geht er selbst verloren wegen Überheblichkeit und Stolz? Das wollte Gott nicht. Dazu liebte er ihn zu sehr. Und deswegen hat er sein Gebet nicht erhört. Und Gott liebt auch uns zu sehr, um alle unsere Gebete zu erhören. Er liebt uns zu sehr, um uns ein sorgenfreies Leben mit allen Annehmlichkeiten zu gewähren. Denn wer weiß, wo wir sonst am Ende mal stehen würden, nicht wahr? Darum, lasst uns Gott vertrauen, immer, ob wir jetzt Freuden erleben oder Leiden, die wir nicht erklären können. Gott ist besorgt um uns als ein liebevoller und weiser Vater. Er weiß, was uns wirklich am Ende gut tut. Und deswegen stellen wir ihm keine Bedingungen, sondern vertrauen wir darauf, wenn er sagt, alles dient zu deinem Besten, so wie Gott es führt. Punkt 3, Gottes Gnade, Vers 9. Punkt 1 war, Paulus hat ein Leiden. Punkt 2, er bittet um Heilung, Gott erhört sein Gebet nicht. Punkt 3, Gnade. Gott antwortet mit seiner Gnade. Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Bei Luther steht dann zum Beispiel, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Elberfelder Übersetzung hier, die ich benutze, die ist wörtlicher. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott schwieg also nicht einfach, als der Paulus ihm seine Bitte, sein Flehen vorbrachte, sondern er antwortet ihm und sagt, meine Gnade reicht dir. Keine Angst. Mit anderen Worten, auch wenn du an deine menschlichen Grenzen stößt, wenn ich dir meine Gnade schenke, dann hast du alles, was du brauchst. Warum? Warum hat ein Mensch, warum haben wir alles, was wir brauchen, wenn wir Gottes Gnade haben? Lesen wir nochmal Vers 9. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist eine gewaltige Aussage. Wisst ihr was? In diesem kurzen Satz steckt eigentlich das geballte Evangelium. Warum? Gottes Gnade genügt. Warum genügt sie? Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft. Gottes Gnade genügt, weil sie eine Kraft ist, weil sie etwas bewirkt. Und wo wirkt sie? In der Schwachheit. Also die Gnade kommt von Gott. Die Gnade bringt Gottes Kraft. Und wo ist die Schwachheit? Ja, das sind wir. Die Schwachheit, in der sie wirkt, das bin ich, das seid ihr. In uns, in unserer Schwachheit, in unserer menschlichen Begrenztheit, Schwachheit, in unserem zu kurz kommen oft, wirkt eine Kraft, die von Gott kommt. Eine Kraft, die Gnade ist, das heißt, sie hat nichts zu tun mit meinem Handeln oder meinem Verdienen. Ich kann sie nicht verdienen, ich bitte nur um sie. Sie ist dein Geschenk, sie ist deine Gnade. Wie weit geht die Wirkung dieser göttlichen Kraft? Bis zur Vollendung. Bis zu dem, was Gott sich vorgenommen hat, wo er gesagt hat, da möchte ich den Menschen hinbringen. Bis zum Ziel, das Gott uns steckt. Gottes Gnade ist für jeden Menschen in jeder Lebenssituation ausreichend, weil sie eine göttliche Kraft ist, die den Menschen trotz seiner Schwachheit ans Ziel bringt. Ist das nicht gute Nachricht? Denn Schwachheit erleben wir alle zur Genüge. Und wir würden uns oft wünschen, dass wir diese Erfahrung nicht so oft machen. Aber sie erinnern uns immer wieder daran, dass die Kraft von Gott kommt, nicht von uns. Bei Gott ist viel Vergebung, aber mehr noch. Wir dürfen die Gewissheit haben, Gottes Gnade bringt nicht nur Vergebung, sondern sie ist eine Kraft, die uns vorwärts bringt, die uns bis ans Ziel bringt, bis zur Vollendung. Es sind nicht unsere Schwachheiten, die uns im Weg stehen, die uns bedrohen, wo wir oft auch das Gefühl haben, ach, wäre es doch nicht so oder hätte ich nicht dies und jenes, wäre ich doch ein Held und stark. Unsere Schwachheiten sind für Gott kein Problem, denn er hat ja genug Kraft. Ein Problem sind eher Selbstgerechtigkeit oder Unglaube, Zweifel, Anklagen gegen Gott, Murren, Unzufriedenheit. Das sind die Dinge, die unserer Vollendung im Wege stehen. Nicht unsere Schwachheit. Gottes Gnade hatte die wunderbare Kraft, eine zerrüttete, von 7 Dämonen besessene Prostituierte in eine hingebungsvolle, vor Liebe überströmende Nachfolgerin Jesu zu verwandeln, Maria Magdalena. Aber gegen den unnachgiebigen Stolz der jüdischen Führer war selbst Gottes Gnade machtlos. Schwachheit, kein Problem. Stolz, Unglaube, großes Problem. Keine Angst vor Schwachheiten. Jesu Gnade kann Wunder vollbringen. Aber warum haben seine eigenen Dorfgenossen in Nazareth von dieser Kraft fast nichts erlebt? Matthäus 13, 58. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Schwachheiten sind für Gott kein Problem. Unsere menschlichen Begrenztheiten, denn er ist unbegrenzt. Aber wenn wir Gott unser Herz nicht öffnen wollen, weil wir uns verhärten, wenn wir nicht glauben an seine Liebe und dass er sein Wort hält, dann ist es ein Problem. Ihr Lieben, lasst uns den Heiligen Geist nicht betrüben, indem wir uns selbst, was leider immer wieder passiert, indem wir uns selbst für stark halten, geistlich, für überlegen, für vorbildlich, für bewundernswert, was auch immer. Das betrübt den Heiligen Geist, denn wir haben in uns nichts Gutes von uns aus. Aber lasst uns den Geist auch nicht betrüben, indem wir Gott für zu schwach halten oder für zu unwillig oder uninteressiert an uns, um für unsere Erlösung Wunder zu tun. Um uns in unserer Schwachheit dennoch durch seine Gnade ans Ziel zu bringen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, so heißt es in der Lutherbibel. Und diese Wahrheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Erzählung der Bibel. Oft sind es die Schwachen, die Missachteten, die Randfiguren, die Gott erwählt und befähigt. Und sagt, mit dir möchte ich was anfangen. Er möchte zeigen, dass menschliche Schwachheit kein Hindernis für ihn ist. Der Erlösungsplan ist nicht für Helden ausgelegt, ist nicht für die oberen 10.000 der geistlichen Elite, sondern auch noch für den letzten schwachen, zittrigen, unfähigen Sünder auf dieser Welt. Für jeden ist Platz. Die Gnade Gottes reicht aus. Gott ist der Erlöser der Schwachen. Das ist der tiefere Sinn in diesen Geschichten in der Bibel. Und meistens sind es gerade die Schwachen in der Gesellschaft, die er gebrauchen kann, weil sie nicht auf sich selbst vertrauen. Und ich möchte einige aufzählen. Vielleicht fallen euch selber welche ein. Ihr habt gerade welche im Kopf. Die Schwachen, die Gott gebraucht und sagt, ja, mit dir habe ich einen Plan. Dich kann ich gebrauchen, weil du mir vertraust. Zum Beispiel, in biblischen Zeiten spielte Alter eine große Rolle. Warum? Heute ist es eher so, die jungen Menschen, ja, die sind überall, toll, man müsste ewig jung sein und in den Plakaten und Postern und so weiter, Werbung, da sind es natürlich die Jungen, die sehen alle toll aus und das blühende Leben. Und wenn man alt wird, naja, dann schiebt man die Leute lieber ab und beachtet sie nicht mehr groß. In der Bibel war es ganz umgekehrt. Je älter du warst, so wenn langsam alles weiß wurde, so wie bei Otto, der ist dann, oder ja, das war eine große Ehre. Und die Bibel sagt selbst, vor einem weißen Haupt sollst du aufstehen. Das heißt, ihm Ehre erweisen. Also die Jungspunde, die war mal so ganz hinten in der Schlange sozusagen. Und je älter man wurde, desto mehr Erfahrung, desto mehr Einblicke in das Leben, desto mehr Erlebnisse mit Gott. Und die hatten das Sagen und die wurden respektiert und geachtet. Da ging man hin und hat Fragen gestellt und hat sich Rat geholt. Ja? Das ist eigentlich das biblische Menschenbild. Das heißt, wenn jemand jung war, hatte er eigentlich in der Bibel zu der Zeit damals schlechte Voraussetzungen. Konnte sich noch nicht durchsetzen, keiner hat auf ihn gehört. Aber Gott sieht auch mit anderen Augen. Es waren nämlich trotzdem oft die Jungen und die Jüngsten in der Gesellschaft, die Gott ausgewählt hat für besondere Aufgaben. Ich habe hier so eine ganze Reihe von Beispielen, aber jetzt frage ich euch selbst. Wer fällt euch ein in der Bibel? Junge Menschen.
Samuel. 8 Jahre.
Samuel, genau. Der kam ganz, ganz jung. Josia, 8 Jahre. Samuel war, wie alt war der eigentlich? 6 oder so? Also ganz, oder 5, wir wissen, ich glaube, als er entwöhnt war. Genau, als er entwöhnt war, mit 4 Jahren, mit 5 Jahren, ganz jung. Dann kam er in den Tempel. Josia war 8, kam auf den Thron. Josua.
War nicht einmal erwachsen, wo er schon die Stolzleiter eingesetzt
hat. Josua war auf jeden Fall ein junger Mann. Wie alt er war?
Der hat noch nicht voll erwachsen können. Weil es ihm gesagt wird, dass Kaleb der Einzige
ja.
war.
Ach so, Generation. Okay. Ja, interessant.
Noch überleben durfte.
Dann war er wahrscheinlich unter 20 noch, ne, zu der Zeit.
21.
Bitte?
War es denn 21?
Also als es um die Sünde ging, da wo Gott gesagt hat, ihr müsst zurück in die Wüste und alle werden sterben, die unter 20 sind.
Ja.
Oder die also ab oder über 20, ja, die das ist sozusagen, naja, das ist sozusagen die Grenze zur Reife, zur Volljährigkeit.
Er war noch nicht als offizieller voll ausgewachsener Mann gegolten.
Ja.
Aber war damals schon bei den Kundschaftern dabei.
Ja.
Von Mose auch.
Bei Diener Moses. Okay, Josua, sehr gut. Fällt euch sonst noch jemand ein?
Jeremia.
Genau, Jeremia war auch ein junger Mann, wurde als Prophet berufen.
Das Mädchen bei Naaman.
Naaman, das Mädchen hatten wir jetzt besprochen, ne? So, Gott hat sie so jung gebraucht, obwohl sie eine Sklavin war.
Ellen White,
sehr gutes Beispiel, komme ich auch noch drauf zu sprechen. Wie alt war sie, als Gott sie berief?
17.
Ja. Timothy, Ruth und Esther.
Timotheus war jung, danke.
Ruth und Esther.
Ruth, genau, junge Frau, Esther. Esther genauso als persische Königin.
Gideon
war auch ein junger Mann. Sehr gut. Gut, ich bringe euch noch ein paar Beispiele. Der Isaak war 14 Jahre jünger als Ismael, sein Halbbruder. Ne? Aber er war der Erbe. Jakob war auch der Jüngere von Esau und Gott hat ihn erwählt. Josef war ja 12 Brüder. Wo stand er vom Alter her?
Vorletzte.
War noch einer jünger. Wie hieß der? Benjamin? Wie hieß der Jüngste?
Benjamin.
Richtig. Sehr gut. Kannst du dir merken. Also fast der Jüngste in der Familie. Mose, wie war das mit Mose? Seine Geschwister? Wer waren seine Geschwister?
Miriam
und Aaron, beide älter. Gott sagt, ich nehme den Jüngsten. Gab dann ja auch später mal Schwierigkeiten, ne? Dass sie gegen ihn rebelliert haben.
David,
genau. Den habe ich ja auch. Wo war er in der Familie? Wie viele Söhne hatte Isa? Ich habe es nicht im Kopf, aber eine Menge. War eine Menge Söhne. Und wo war der David? Ganz unten. War der Jüngste. Und David ist ja ein Typus für Jesus, für Christus. Wie war das denn bei Jesus? Wo stand er in der Familie? Er war ja der Erstgeborene. Genau. Er war auch der Jüngste. Das ist in der Bibel wird nicht so ganz deutlich, aber wir können es daran sehen, dass der Josef muss schon älter gewesen sein. Denn als Maria am Kreuz stand, sagt ja Jesus zu Johannes, kümmere dich um sie. Warum? Weil der Josef schon tot war. Sie hat keinen, der sie versorgt hat. Josef war offenbar schon älter. Und die Geschwister, so können wir es lesen im Leben Jesu, Seite 87 im Englischen. Jesus war der Jüngste in seiner Familie, seine Brüder waren alle älter. Deswegen haben sie ihn auch gerne gegängelt. Und so weiter. König Saul, Gideon, sagt selbst, ich bin der Jüngste in meiner Familie, ich komme aus der unbedeutenden Sippe und so weiter. Volk Israel sagt Gott, ihr seid das geringste Volk von allen auf der ganzen Welt. Aber euch erwähle ich. Ein anderes Beispiel. Und jetzt gehen wir mal in die Adventbewegung in Europa. Und ich lese etwas aus dem großen Kampf. Seite 369. Das war jetzt die Zeit etwa um 1840. So die Jahre, wo die Erwartung groß war, Jesus kommt bald wieder. Auch in Skandinavien wurde die Adventbotschaft verkündigt. Aber die Geistlichkeit der Staatskirche widersetzte sich der Bewegung und durch ihren Einfluss wurden etliche, welche die Botschaft predigten, ins Gefängnis geworfen. An vielen Orten, wo die Verkündiger des baldigen Kommens Christi auf solche Weise zum Schweigen gebracht worden waren, gefiel es Gott, die Botschaft in wunderbarer Weise durch wen bekannt zu machen, wisst ihr es?
Kinder.
Durch kleine Kinder bekannt zu machen. Da sie noch minderjährig waren, konnte das Staatsgesetz sie nicht hindern und sie durften unbelästigt reden. Das war doch klug, oder? Die Kinderprediger selbst waren meist arme Hüttenbewohner. Etliche waren nicht älter als 6 bis 8 Jahre. Jetzt haben wir gar keine kleinen Kinder mehr hier. Ihr seid alle schon groß. Aber stellt euch das vor, so ein Kind, 6 Jahre, 8 Jahre. Wie alt bist du, Laura?
13.
13, ja. Bist schon weit davon entfernt. So ein kleines Kind. Und während ihr Leben bezeugte, dass sie den Heiland liebten und sie sich bemühten, den heiligen Vorschriften Gottes gehorsam zu sein, legten sie im Allgemeinen nur den Kindern ihres Alters üblichen Verstand und nicht mehr als gewöhnliche Fähigkeiten an den Tag. Ganz normale Kinder. Keine Hochbegabten. Standen sie aber vor den Menschen, dann wurde es offenbar, dass sie von einem über ihre natürliche Begabung hinausgehenden Einfluss bewegt wurden. Ihre Stimme, ihr ganzes Wesen veränderte sich und mit eindringlicher Kraft kündigten sie das Gericht an. Sich genau der Worte der Heiligen Schrift bedienend, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Stellt euch das vor, da steht so ein Steppke, der vielleicht gerade eingeschult ist. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Erstaunlich. Gottes Kraft ist selbst in kleinen, ungebildeten, durchschnittlich begabten Kindern mächtig. Seine Gnade ist ausreichend und sie lässt sich durch keine Schwachheit und kein Unvermögen aufhalten. Gott gebraucht ja durchaus unsere Talente und Fähigkeiten, deswegen sollen wir sie ja auch einsetzen und vermehren. Aber lass uns nicht vergessen, Gott ist auf diese Fähigkeiten nicht angewiesen. Wenn durch irgendwelche Umstände uns die Schulbildung verwehrt ist oder wir eben nicht zu den Supertalentierten gehören, ist für Gott kein Problem. Gott möchte unser Herz und dass wir ihm vertrauen. Und dann kann er in unserer Schwachheit Großes bewirken. Und das führt mich zu einem weiteren Beispiel. Ihr habt es schon erwähnt. Ein erstaunliches Beispiel. Für die Macht der göttlichen Gnade. Ellen Gould White. Ja? Von der wir als Adventisten glauben, dass sie Gott ihr die Gabe geschenkt hat der Prophetie. Dass Gott durch sie gesprochen hat. Mit 17 Jahren, da war sie gerade mal ein Teenager, da hat Gott ihr die erste Vision gegeben und sie berufen. Menschlich betrachtet sprach eigentlich alles gegen diese Wahl. Und wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, sie war nicht die erste Wahl. Ja, sie war nicht mal zweite Wahl. Sie war dritte Wahl. Oh, das würden wir auch nicht so gerne, ne? Das ist kein Kompliment. Eigentlich sprach alles dagegen. Lieber Gott, warum dieses Mädchen? Erstens, sie war total jung und unerfahren. Zweitens, als Frau würde es ihr sehr wahrscheinlich schwerer werden als einem Mann, denn man würde einfach weniger auf sie hören. Ja? Drittens, sie hatte nur 3 Jahre Schulbildung, das heißt nicht mal Grundschulabschluss. Was kann man mit so jemandem anfangen? Viertens, ihr gesundheitlicher Zustand war teilweise so schwach, dass man gedacht hat, die macht's nicht mehr lange, ja, auf Deutsch. Und es gab wirklich mehrere Situationen, wo sie selbst gedacht hat und auch andere, es geht zu Ende, sie stirbt. Und Gott hat sie immer wieder durch Gebet und durch seine Gnade aufgerichtet. Sie hatte ja diesen Unfall als kleines Kind, ja, ein Stein kam an ihre Stirn und deswegen hatte sie auch so wenig Schulbildung, weil sie nicht mehr lernen konnte. Sie konnte sich nicht mehr konzentrieren, sie hatte starke Kopfschmerzen und Schwachheit und war lange Zeit im Bett und so weiter. Also es war die denkbar schlechteste Wahl eigentlich, äußerlich gesehen. Schwachheit par excellence. Aber genau diese junge Frau konnte am Ende ihres langen Lebens auf über 70 Jahre aktiven Dienst in Amerika, Australien und Europa zurückblicken. Rund 100.000 Manuskriptseiten flossen aus ihrer Feder. Ja, rechnet das mal durch, ja, 70 Jahre durch mal 365, 100.000, ich weiß nicht genau, aber sie hat jeden Tag etliche Seiten geschrieben. Jeden Tag, jeden Tag. In Form von Büchern, Artikeln, Zeugnissen, Briefen, Tagebucheinträgen. Ihre Schriften sind in rund 150 Sprachen übersetzt. Mehr als Marx, Tolstoi oder Shakespeare. Mit nur 53 Jahren wurde sie zur Witwe und musste fortan allein ihren weitreichenden Aufgaben nachgehen. Beziehungsweise Gott hat dann für einen Ersatz gesorgt, das war ihr Sohn Willie White. Ich möchte euch ein paar Zeilen aus ihrer Biografie vorlesen. Und da sehen wir auch ein Ereignis, wo menschliche Schwachheit auf Gottes Gnade trifft. Und was dann passiert. Das ist in der Biografie von Arthur L. White, Band 1, Seite 64 und folgende. Dort steht, ein Grund, warum Ellen vor der Schwere dieser Berufung zurückschreckte, war, dass sie sich an Personen erinnerte, die stolz geworden waren, nachdem Gott ihnen große Verantwortung übertragen hatte. Sie fürchtete, sie könnte derselben Gefahr erliegen. In einer Vision sprach sie darüber mit dem Engel. Wenn ich hingehen und erzählen muss, was du mir gezeigt hast, bat sie, dann bewahre mich vor Selbsterhöhung. Der Engel erwiderte, deine Gebete sind erhört. Sollte das Übel, das du fürchtest, dich bedrohen, wird Gott seine Hand ausstrecken und dich bewahren. Nämlich wie? Der Satz geht weiter. Durch Leid wird er dich zu sich ziehen und dir deine Demut erhalten. Zitat Ende. Wisst ihr, jeder will stark sein, aber keiner will leiden. Aber oft ist es erst durch das Leid, dass Gott uns zur Stärke führt. Zur wahren Stärke, das ist Gott selbst. Dass wir diese Kraft anzapfen. Denn der Moment, wo ich meine Schwächen so richtig erkenne, wo sie mir so richtig bewusst werden, manchmal auf eine harte, schmerzhafte Weise, das ist der Moment, wo in meinem Herzen Raum entsteht für die Gnade Gottes und für seine Kraft. Und solange mir diese Schwachheit bewusst bleibt, bleibe ich auch unter der Gnade. Ich bleibe in Christus, mit ihm verbunden. Und Christus bleibt in mir und ist meine Stärke. Und solange das der Fall ist, kann mir nichts passieren geistlich. Ihr seht also, Schwachheiten sind gar nicht unsere Feinde, sie sind eigentlich unsere versteckten Freunde. Leiden, Probleme, weil sie oft uns diesen großen, großen Segen erst bringen, dass wir die Nähe Gottes wirklich eng suchen. Kurz nach ihrer ersten Version erzählte Ellen White folgende Begebenheit aus dem Buch Life Sketches, Seite 72. Es dauerte nicht lange und der Herr öffnete mir den Weg mit meinem Schwager zu meinen Schwestern ins 50 Kilometer entfernte Poland zu reisen, wo ich Gelegenheit hatte, mein Zeugnis vorzutragen. Also sie war gerade erst berufen, sie war noch ganz jung. Seit 3 Monaten waren mein Hals und meine Lungen so krank, dass ich nur wenig sprechen konnte. Und wenn, dann mit leiser, heiserer Stimme, könnt ihr mich hören? Mit leiser und heiserer Stimme. In der Versammlung dort stand ich auf und begann im Flüsterton zu reden. Das ging etwa 5 Minuten so. Doch dann verschwanden die Schmerzen und die Behinderung. Meine Stimme wurde laut und deutlich. Und ich sprach fast 2 Stunden lang völlig frei und deutlich, frei und mühelos. Hatte ich meine Botschaft beendet, war auch meine Stimme wieder weg. Bis ich erneut vor den Menschen stand und die wundersame Heilung sich wiederholte. Erstaunlich. Aber Gott hat natürlich dadurch auch den Zuhörern etwas deutlich gemacht, nämlich dieser Mensch dort vorne spricht nicht aus eigener Kraft. Und das war ja, wisst ihr, es gibt ja auch viele falsche Propheten. Und Gott muss den Menschen ja irgendwie eine Möglichkeit geben zu unterscheiden, ja, ist denn dieser Mensch vertrauenswürdig oder nicht? Ist das die echte Gabe der Prophetie, von der die Bibel spricht? Und Gott hat das bestätigt, dadurch, dass immer, wenn sie vorne stand, die Menschen haben gesehen, wenn sie nicht vorne stand, die ist krank, die ist schwach, die bringt ja kaum einen Ton raus. Aber wenn sie vorne stand und was zu sagen hätte, auf einmal wurde sie frisch und laut und stark. Und dann war es wieder weg. Die Menschen konnten sehen, Gott wirkt in diesem Mensch, der ist eigentlich schwach. Da ist was Göttliches drin. Gehen wir noch einmal zurück zu Paulus. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, und das ist sich der Schwachheiten rühmen. Also wir sind schon ziemlich stolz, wenn wir die Schwachheiten tolerieren, oder? Okay, lieber Gott, ist gut, ich nehme das Leid an. Aber Paulus geht noch einen großen Schritt weiter. Sagt, ich rühme mich dieser Schwachheiten, dieser Probleme, dieses Leidens. 2. Korinther 12, Vers 9. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Normalerweise prahlen wir mehr mit unseren Stärken. Und so war es auch bei den falschen Aposteln, auch in Korinth. Die haben sich alle, wollten sich alle als die Größten darstellen. Das kann man in den Briefen lesen von Paulus, zwischen den Zeilen. Und der Paulus dreht das gewissermaßen hier auf den Kopf. Er sagt zu den Korinthern, ich bin der Schwächste. Hurra. Wie kann man sowas verstehen? Vielleicht so, stellen wir uns mal vor, da ist ein reicher Millionär und er hat einen großzügigen Tag. Und er verspricht allen Armen, die zu ihm kommen, eine finanzielle Zuwendung an einem bestimmten Tag. Dann kommt es soweit und die Bedürftigen strömen herbei und eine große Schar wartet jetzt vor seinem Haus. Dann tritt dieser betuchte Wohltäter vor die wartende Menge und fragt: Wer von euch ist der Ärmste? Im selben Moment gehen wie viele Hände hoch? Alle. Und wie viele Münder schreien: Ich? Wahrscheinlich alle. Ja, aber warum denn? Sind auf einmal alle stolz darauf? Ich bin der Ärmste, yeah, ich habe am wenigsten Geld oder die größten Schulden. Warum sind auf einmal alle die Ärmsten? Ja, weil gerade diese Armut sie dafür prädestiniert oder sie dafür qualifiziert, Hilfe zu empfangen. Und je mehr Armut sie haben, desto mehr, ja, ich will nicht sagen Anspruch, aber desto mehr sind sie geeignet sozusagen, desto mehr brauchen sie ja Hilfe. Macht Sinn, oder? Je ärmer ich bin, desto mehr Geld darf ich erwarten. Und je schwächer ich bin, desto mehr Kraft darf ich erwarten von Gott. Und deswegen sagt Paulus: Ich bin froh, ich bin dankbar, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Denn wenn ich damit zu Gott komme, dann bekomme ich umso mehr die Kraft Gottes, die Gnade Gottes. Unsere Schwachheiten sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere versteckten Freunde. Wir brauchen nur unsere Schwachheit zu erkennen, und das ist etwas, was auch der Heilige Geist bewirkt. Wir können es nicht alleine, zu bekennen vor Gott und dann vertrauensvoll unsere Hände zu öffnen und auf seine Stärke zu warten. Und im richtigen Moment wird sie kommen. Im Gebet des Glaubens dürfen wir es in Anspruch nehmen, Gottes Gnade. Schwester White schreibt im The Ministry of Healing, Seite 161, über die Gnade: Gnade ist eine Eigenschaft Gottes, die er Menschen zukommen lässt, die es nicht verdient haben. Wir haben sie nicht gesucht, vielmehr wurde sie ausgesandt, um uns zu suchen. Es ist Gott eine Freude, seine Gnade auf uns auszuschütten, nicht weil wir würdig wären, sondern weil wir so äußerst unwürdig sind. Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist, wie sehr wir sie brauchen. Ist das nicht interessant und wichtig und so? Ja, ich wünschte, wir würden es auf unsere Herzen schreiben, der Heilige Geist. Es gibt nichts, absolut nichts, das uns vor Gott irgendwie empfehlen könnte oder uns seiner Zuwendung würdig machen würde. Das Einzige, was wir tun können, ist vor ihm zu bekennen: Herr, ich brauche deine Gnade so sehr. Und wenn dann die Frage zurückkommt: Ja, aber warum sollte ich sie gerade dir geben? Kam euch die Frage schon mal? Warum sollte Gott dir gnädig sein? Dann gibt es nur eine richtige Antwort: Weil du gnädig bist. Nicht ich habe nichts, ich bin nichts, weil du gnädig bist. Um deines Namens willen, weil ich weiß, dass du so bist. Versteht ihr, wir berufen uns auf Gottes Charakter, wir berufen uns auf seine Liebe, wir berufen uns auf seine Güte. Alles Dinge, die außerhalb von uns sind, nichts, was wir haben oder sind. Das öffnet das Tor für Gottes Gnade. Und dann ist seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig, auch wenn wir unwürdig sind. Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist, wie sehr wir sie brauchen, haben wir bei Ellen White gelesen. Oder mit einem anderen Wort: Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist unsere Schwachheit. Und deswegen sagt Paulus, ich will mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Die Schwachheit öffnet mich für die Kraft Gottes, die in mir wohnen kann. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, ich als Mensch, dann bin ich stark, weil dann die Kraft Gottes, die Gnade Gottes in reichem Maße zu mir kommt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark durch die Gnade Gottes, durch seine Kraft. Ich möchte schließen mit einem Bild, das uns ermutigen soll in Momenten der Bedrängnis und der Schwachheit. Es ist das Bild von einem schwachen, wehrlosen, unschuldigen Lamm. Kommt mit mir im Geist in den Himmel, in den herrlichen Thronsaal Gottes, gefüllt mit Millionen und Milliarden von Engeln. Johannes sieht in einer Vision Gott auf dem Thron und in seiner Hand ein versiegeltes Buch, das niemand im ganzen Universum öffnen oder lesen kann. Als Johannes deshalb selbst zu weinen beginnt, geschieht Folgendes. Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Vers 6. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen um den Thron, und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Seltsam. Ist euch was aufgefallen? Gerade war noch die Rede von einem Löwen. Ich hätte erwartet, dass der Text sagt, und siehe, in der Mitte des Thrones stand ein mächtiger, majestätischer Löwe. Und als er brüllte, erzitterte der Himmel und alle fielen nieder und beteten an. Das hätte doch gut gepasst, oder? Aber nein, ein Lamm. Ein schwaches, wehrloses, unschuldiges Opferlamm. Christus. Aber etwas ist faszinierend an diesem Lamm. Es hat sieben Hörner. Was bedeutet ein Horn in der Bibel? Macht. Kraft. Und was heißt es, wenn es sieben Hörner hat?
Global.
Global. Sieben ist in der Bibel die Zahl der Vollendung, der Vollkommenheit, unübertrefflich, ja? Der Göttlichkeit. Sieben Hörner heißt, er hat unendliche Macht, Kraft, göttliche Allmacht. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat gesiegt, indem er zum Lamm geworden ist. Gott hat den Sieg errungen, indem er schwach geworden ist. Ein hilfloses Baby in Bethlehem, bekleidet mit der Schwachheit unserer menschlichen Natur. Versuchbar geworden, sterblich geworden. Was für ein Geheimnis. Christus hat unzählige Wunder, Heilungen, Machttaten vollbracht, aber seinen größten Triumph feierte er im Moment seiner größten Schwachheit, als er hilflos und blutend an einem Kreuz hing, zwischen Himmel und Erde. Der Erlösungsplan kam in Schwachheit zur Vollendung. Wenn Gott in menschlicher Schwachheit den größten Sieg aller Zeiten errungen hat, dann wird seine Kraft auch in deiner Schwachheit und in meiner Schwachheit den Sieg erringen. Mögen wir Gott unser völliges Vertrauen schenken, denn unsere Schwachheit kann ihn nicht aufhalten. Aber was kann ihn aufhalten? Stolz und Unglauben. Bitten wir Gott, dass er uns vor diesen Dingen bewahrt. Und wenn es sein muss, wie bei Paulus, auch durch Leid, auch durch Dinge, die uns nicht gefallen, aber die uns demütig halten und dadurch mit der Kraftquelle verbunden, damit wir uns nicht von unserem Erlöser selbst lösen und verloren gehen. Und deswegen können wir mit Paulus sagen, 2. Korinther 12, 9, er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott sei Lob und Dank dafür. Amen.
Wir sind dir so dankbar, dass du uns erneut zeigst und gesagt hast, durch dein Wort jetzt, dass du ein wunderbarer und mächtiger Erlöser bist. Dass du uns trägst in unseren Schwachheiten, dass unsere Begrenztheit und Unvollkommenheit sich verbinden darf mit deiner göttlichen Gnade. Und dass in dieser Schwachheit du mächtig wirkst, wenn wir einfach dir vertrauen. Herr, das wollen wir gerne. Und wir wollen dich auch loben und preisen, dass du bereit warst, deine göttliche Macht abzulegen und ein hilfloses, menschliches Baby zu werden. Für uns zu leiden, in unseren Schuhen, in unseren Mokassins zu laufen, für 33 Jahre unsere Schuld ans Kreuz zu tragen. Während deiner Schwachheit hast du den größten Sieg im Universum errungen. Mögen wir davon lernen, dass unsere Schwachheiten oft das Mittel sind, damit wir deine Hand nicht loslassen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf dich. Denn du bringst uns ans Ziel. Wir danken dir, Herr, dafür von ganzem Herzen und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier, für diese Gemeinde, Herr, dass wir unter deinem Segen stehen dürfen und du uns mit deinem Segen entlässt, dass du uns diesen Sabbat noch segnest und dass du unser Leben Tag für Tag führst, wie wir es gelesen haben, wie du versprochen hast, bis zur Vollendung, bis ans Ziel. Wir danken es dir um deines Namens willen. Amen.